liebe Gemeinde,
da hat einer ein Problem. Ein echtes Festen und keiner kommt. Feiern und niemand macht mit. Alles umsonst vorbereitet. Das ist einfach peinlich und ärgerlich und überhaupt. Ausgeschlagene Einladung, das gehört sich nicht. Das weiß man doch. Und für den, der dann alleine da sitzt, eine bittere Enttäuschung. Aber fangen wir doch mal von ganz vorne an. Denn das Problem der Absagen ist nicht alleine das Entscheidende in diesem Abschnitt. Denn bevor die Absagen kommen, gibt es etwas unglaublich Wunderbares. Wir lesen so schnell darüber hinweg, Einladung. Aber Moment, einer macht ein Fest, gut. Der will uns dabei haben, vielleicht überraschend. Den kenne ich doch gar nicht. Und ausgerechnet mich, wow. Er macht sogar ein großes Fest. Also nicht 20 Leute und mehr gibt der Raum nicht her. Viele lädt er ein. Wir würden fast sagen, quasi alle. Und dieser eine, der hat alles bereits vorbereitet. Also besser kann es mir und kann es dir doch gar nicht gehen. Alles ist wirklich vorbereitet. Die Kronleuchter strahlen, die Schüsseln dampfen, die Gläser sind poliert, Landschlossqualität. Also, das am Anfang. Gott macht ein Fest. Und übrigens, wusstet ihr es? Gott feiert gerne. Gott feiert wirklich gerne, denn unser Gott hat ein fröhliches Naturell. Er schenkt sich gerne arm und er teilt sich gerne mit und er teilt auch sehr, sehr gerne aus. Ja, wir haben einen Gott, der uns verwöhnen will. Ob das auch mein Bild von Gott ist? Ob ich das früher gelernt habe oder ob mein Gott ein bisschen enger und strenger und reglementierter ist? Jesus erzählt uns von seinem Vater und unserem Gott im Himmel, der weitherzig ist. Wenn es um Einladung geht, gleich zweimal. Glaube ist also Festerfahrung. Glaube ist kein täglicher Belastungstest. Wie komme ich denn am besten fromm durch? Nein, Glaube geht nur mit Freude. Glaube und gequälte Miene, das passt hier nicht zusammen. Überfließende Freude. Auch deshalb, weil die Bibel ganz oft von Fest spricht. Aber jetzt hat diese Geschichte doch manche Fragen.
Naja, also, das leuchtet mir noch nicht komplett ein. Was bedeutet die Aussage von Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes? Das verstehe ich nicht wirklich.
Sag mal, ich versuch's mal. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, nämlich wirklich ein Vorspiel. Jesus ist zunächst selber Gast. Am Anfang des Kapitels hören wir, ein reicher Pharisäer hat ihn eingeladen. Und es war Sonntag, Sabbat. Man hat Zeit. Allerdings, dieser Pharisäer und seine Kollegen, die führen was im Schilde. Sie legen einen Hinterhalt, sie belauern ihn. Schade, wenn Fest mit unguten Motiven verbunden wird. Wenn Freude nicht ehrlich und durchdringend sein kann. Und da kommt ein Kranker zum Fest, richtig notvoll. Wie gesagt, so eine der Elendsgestalten. Der Konflikt entsteht. Am Sabbat heilen? Jesus durchbricht die Peinlichkeit. Er fragt sie offen, ist es denn erlaubt, am Sabbat jemand gesund zu machen? Und die drucksen rum. Was sollen wir jetzt sagen? Jesus sagt nicht viel. Er heilt ihn, diesen Kranken. Und die Gastgeber, die waren sprachlos und ratlos. Und weil Jesus das spürt, wenn es peinlich wird und er gerne Lösungen will und nicht Schweigen und Unklarheit, sondern Wahrheit und Durchblick, deshalb dreht er den Spieß um. und sagt, wie ist das denn beim Gefest? Wenn ihr eingeladen werdet, setzt ihr euch gleich an den prominenten Platz oben rechts vom Gastgeber? Nein, fangt unten an, denn es ist immer gut, nach oben gebeten zu werden. Aber wie peinlich, wenn ihr ganz oben sitzt und jemand noch Wichtigeres kommt und ihr müsst runterrutschen. Will sagen, lass dich von Gott ehren und such nicht die eigene Ehre. Wer sich selbst zu wichtig nimmt, der muss damit rechnen, dass er vielleicht gar nicht so wichtig ist bei Gott. Und als ob das nicht genug wäre, setzt Jesus noch eins drauf. Er sagt, wenn ihr ein Fest macht, dann macht's einmal ganz anders. Wenn wir ein rundes Fest planen, dann laufen die Gästelisten im Kopf. Die Verwandten, die Freunde, die guten Begleiter. Der kommt, die soll kommen. Nee, den vielleicht eher nicht, zu weitläufig. Jesus sagt, macht mal ein Fest, das ganz anders geht. Ladet lauter Leute ein, die ihr nicht kennt. Ladet auch nicht die Leute ein, die auf eurer Ebene, eurem Status sind, sondern ladet einmal die Krüppel, die Behinderten, die Kranken ein. Überraschend. Auf den Gedanke wäre ich noch nie gekommen. Aber das Vorspiel, wir fassen es zusammen, heißt, Menschen sind bei Jesus wichtig. Jeder, auch die am Rand. Und Bescheidenheit ist bei Jesus wichtig. Und Großzügigkeit ist bei Jesus wichtig. Dass ich gerne gebe, auch da, wo ich vielleicht gar keine Verpflichtung habe. Selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Denkt nicht nur an die Ewigkeit dann mal, sondern lebt Glauben, die Festfreude des Glaubens heute austeilend. Hast du noch eine zweite Frage, Samuel?
Naja, schon irgendwie. Okay, aber jetzt kommen wir endlich zum Gleichnis. Ja? Mhm. Wenn der Diener erst so kurzfristig zu den Gästen kommt und sie zu einem Fest einlädt, dann kann ich gut verstehen, dass sie keine Zeit haben. Aber der Gastgeber hätte doch die Einladung viel früher rausgeben können.
Stimmt, klingt etwas kurzfristig. Aber da musst du wissen, die Regeln damals waren andere. Normalerweise lädt man so rund ein Jahr vorher ein. Langfristig, save the date, sagen wir das auf gut Schwäbisch. Wenn einer ein großes Fest macht, dann muss der Termin rechtzeitig im Terminkalender geparkt sein. Einziges, was offen war, war die Uhrzeit. Denn im Orient rechnet man nicht in Deutsch auf Sekunde, im Orient hat man einfach den ganzen Tag Zeit. Deshalb, kurz vor dem Fest kommt noch einmal der Knecht, der Diener, und sagt, der Termin war sicher, aber jetzt, morgen, kurz nach Sonnenaufgang. Komm doch bitte. Und für die drei Leute von unserem Gleichnis heißt das, die wussten längst, worum es geht. Aber kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Hab's mir kurzfristig anders überlegt. Ich ahne daraus, es geht um die echten, die rechten Prioritäten im Leben.
Ja gut, also echte Prioritäten. Naja, es hieß ja auch, dass sich da jemand einen Acker gekauft hat und dass der zweite so ein Joch Ochs gekauft hat. Und waren das wirklich damals so richtig wichtige Probleme? Oder wie war das da für die damals?
Tja, das waren echte Themen. Übrigens, falls du nicht so genau weißt, was ein Joch Ochsen ist, das weiß man heute nicht, das war der John Deere der damaligen Zeit. Also ein Schlepper mit 450 PS, der aber alles über den Acker zieht. Fünf Joch, 10 Kühe, das war Kapitalanlage. Das war Betriebsinvestition. Und der den Acker gekauft hat, der hat auch nicht so viel Geld gehabt, der hat wahrscheinlich die Altersvorsorge betrieben. Das Land, das ich habe, das hilft mir dann, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Ruhestandsgehalt im Voraus. Also von daher haben die scheinbar schon ganz gute Gründe. Aber ich frage mich, denken da zwei nur von sich? Wie sichere ich mein Leben? Wie komme ich heute durch? Wie trägt mein Geld morgen aus? Wiederum die Prioritätenfrage, aber auch eine Haltungsfrage. Kann ich glauben, dass Gott mich versorgt? Oder brauche ich Versorgungssicherheiten in meinem Leben? Ich meine, diese beiden mit Acker und Kühe, die sagen, Gott ist gut, ein bisschen Absicherung brauche ich doch auch. Wie wär's, würde Jesus fragen, lass los und lass dich fallen. Der Festgeber sorgt für dich.
Ja, okay, schon gut, da hast du jetzt wahrscheinlich recht. Aber die dritte, die ist bestimmt zu verstehen, oder? Weil ich meine, wenn jemand Hochzeit feiert, das ist doch wichtig für einen, oder? Da sollte man nicht fehlen. Das ist ein bisschen unpraktisch, würde ich behaupten, oder? Das gibt's auch mächtig Ärger mit dem Ehepartner, nicht wahr?
Ja, alleine heiraten macht nicht so viel Spaß, stimmt. Wäre dumm, wenn mit der Hochzeit gleich der Ehekrach ausbricht. Aber denken wir noch einmal nach. Der Knecht kommt. Bibelleser wissen, dass beim Knecht mehr als nur ein Geher da gemeint ist. Es gibt im Alten Testament die Rede vom Gottesknecht. Und das ist kein anderer als der, der in Jesus dann ein Gesicht bekommt. Da kommt nicht das Fußvolk, das erinnert. Hier kommt der Sohn Gottes und lädt uns ein. Und überhaupt, wäre das nicht eine viel bessere Idee zu sagen, meine Frau, mein Mann und ich, wir kommen gemeinsam? Wir feiern unsere Zweisamkeit bei dir in deinem Fest als Dreiheit. Wir beide und du Gastgeber und du Gott. Aber dumm, dass der auch ablehnt. Es ist die Gefahr, dass irgendwann die Chance vorbei ist. Es könnte sein, dass die nicht wiederkommt. Von daher sind die drei hier nicht gut beraten. Martin Luther hat einmal gesagt, das Evangelium ist wie ein Platzregen im Sommer, nach langen heißen Tagen. Der hört irgendwann auf. Und wenn dieser Platzregen nicht genutzt wird, wenn der uns nicht erfrischt, dann kann es sein, dass die Chance vorbei ist. Tragisch für die drei. Tragisch für uns, wenn unsere Chance vorbei wäre.
Samuel. Okay, ja gut, das wäre schon tragisch. Und da haben wir auch im Gleichnis gesehen, dass dann das andere Leute nutzen. Aber sicher will sich der Gastgeber wirklich um jeden Preis arm schenken? Will er wirklich alle einladen? Weil Wildfremde in mein Haus einzuladen, ich weiß nicht, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich hätte ein bisschen Angst, dass sie mich ausrauben oder wer weiß, leicht zwielichtig.
Hätte ich ehrlich gesagt auch, Samuel. Aber Gott ist anders. Gott ist von Beruf Verschenker. Wir sind von Beruf eher Sammler und Einordner und Aufbewahrer, Festhalter. Hast du was, bist du was. Gott ist aber ein Verschenker. Und diese Haltung dürfen wir bei ihm immer wieder lernen. Wenn die nicht, dann eben die anderen. Jesus lehrt uns, über unseren eigenen Horizont hinauszudenken. Er hat eine ganz einfache Lösung für ein Problem. Richtig, die, die da kommen, das sind nicht die Reizvollen. Das ist nicht der Bürgermeister, das ist auch nicht der Schulrektor. Das sind die Leute, um die man vielleicht eher einen Bogen macht. Hoffnungslose Fälle. Aber apropos hoffnungslose Fälle, ist das nicht genau Gottes Spezialdisziplin? Dass er mit hoffnungsvollen Fällen zu Rand kommt? Auch mit dir und mit mir? Hoffnungslose Fälle, die haben bei Jesus einen Platz. Wir nennen das in Korntal Glaube und Diakonie. Glaube, der hilft. Glaube, der Hand anlegt. Glaube, der sogar bereit ist, sich die eigenen Hände schmutzig zu machen.
Na, okay, gut, das ist auch berechtigt. Aber warum musste das Haus unbedingt voll werden? Das Haus ist ja riesig. Der hätte auch einfach das ganze Essen einfrieren können und dann man anders nochmal essen. Das ist doch schade drum.
Wahrscheinlich war er kein Schwabe. Wir hätten es wirklich eingefroren. Man kann es ja dann in Portionen auftauen, das reicht 5 Wochen lang. Klingt gut, ist aber nicht Gott. Gott friert nicht ein für bessere Tage. Gott hält nicht zurück für schlechte Zeiten. Gott verschenkt in der Fülle. Nicht nur einmal hier, sondern immer wieder gibt es Essensgeschichten in der Bibel. Gott will Gemeinschaft haben. Wir haben heute das Thema Jesus bekannt machen, einladend und ansteckend. Warum? Weil jeder freie Platz für Gott ein Problem ist. Vielleicht gewöhnen wir uns an den einen oder anderen Stuhl, den einen oder anderen Hauskreisbesucher, den einen oder anderen Jugendkreiser, der irgendwann nicht mehr kommt. Gott gewöhnt sich nicht daran. Jeder ist ihm wichtig. Er will auf Augenhöhe mit jedem unterwegs sein. Ich ahne, dass dieses Gleichnis also 2 Richtungen hat. Die ganze Welt soll sehen, wie Gott ist, wie gut Gott ist. Und ich soll herausgefordert werden. Bin ich dabei? Da gibt es vielleicht manche von uns, die haben ein frommes Elternhaus. Für die ist Glauben ganz bekannt. Aber bin ich bereit, die erste Priorität Jesus zu geben? Liebgewordenes liegen zu lassen für ihn, nicht weil er mir es wegnimmt, sondern weil er es einbaut. Wir hatten vor 6 Wochen oder etwas länger euch eine Liste gegeben mit 3 Spalten, very important person. Das sind die Leute, denen es gilt. Kommt, es ist alles bereit. Ich darf andere einladen zu diesem Fest. Aber ich sollte nicht verpassen, immer wieder zu sagen, Herr, und ich komme als erstes, freue mich drauf und erwarte alles von dir. Amen.